Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Ab in Papierkorb. Der Kanton Zürich begrabt sein Konzept, um behinderte Schulkinder zu integrieren. Ein Jubiläum mit Misstönen. Die Stadt Winterthur ehrt ihren Kunstmäzen Oskar Reinhardt. Der Cowboy mit der Zigarette. Ihn kennen alle, aber wer weiß schon, wer den Marlboro-Man fotografiert hat. Und später in der Sendung eine offene Tür für Opfer von Frauenhandel. Die gibt es in Zürich seit 25 Jahren. Wir berichten über die Arbeit von dieser Fachstelle. Das Wetter, die Sonne zeigt sich am Morgen, es kann aber auch Regen und Gewitter geben. Am Mikrofon ist Vero Derogisch. Die Zürcher Bildungsdirektion zieht die Notbremse und bricht Übung mit einem neuen sonderpädagogischen Konzept ab. Kinder, die behindert oder verhaltensauffällig sind, hätten im Kanton Zürich in die normalen Schulklassen integriert werden sollen. Das Konzept der Bildungsdirektion ist aber in der Luft verrissen worden. Oliver Futter.
Egal ob Lehrerverbände oder Schulgemeinden, ob Sonderschulen oder Elternorganisationen, ob linke oder rechte Parteien, eigentlich alle haben das sonderpädagogische Konzept von der Zürcher Bildungsdirektion verrupft. Zwei Hauptkritikpunkte haben sich dabei herauskristallisiert. Zum einen gäbe es zu wenig Geld und Personal, um das umzusetzen. Häufig war von einer versteckten Sparübung gedreht. Als zweites ist kritisiert worden, wie die Bildungsdirektion bei den Sonderschulen die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinde aufteilen wollte. Die grosse Mehrheit der Stellungnahmen war kritisch und die Bildungsdirektorin Regine Näppli hat das Konzept darum gestoppt.
Weil wir den Eindruck hatten, dass das schwerlich mehrheitsfähig zu machen ist, auch im Kantonsrat. Weil Gemeinden, also ja, vor allem Gemeinden sind es ja, weil Gemeinden eigentlich ganz erhebliche Bedenken hatten.
Etwas vom weniger Guten, das die Vernehmlassung an dem sonderpädagogischen Konzept übrig gelassen hat, ist die Grundidee. Grundsätzlich sollen mehr Schülerinnen und Schüler mit Störungen und Behinderungen in normale Klassen gehen können. Und an dem Ziel ändert sich laut Regine Näppli auch nichts.
Am Ziel der integrativen Förderung, wie es auch im Volksschulgesetz festgeschrieben ist, werden wir festhalten im Wissen darum. Und das ist auch im Volksschulgesetz so vorgesehen, dass es immer auch Ausnahmen geben muss.
Allerdings geht die Integration nur noch in einzelnen, kleinen und möglichst unumstrittenen Schritten weiter. Bei den Sonderschulen gibt es sicher einen Marschhalt. Und gewisse Vorgaben werden auch wieder gelockert. Zum Beispiel, dass Klassenlehrer und Heilpädagoginnen müssen zusammen Schule geben. Am Thema dranbleiben muss der Kanton Zürich sowieso, auch wegen dem Bund. Schon ab dem nächsten Jahr sind neue Kantone verantwortlich für die Finanzierung der Sonderschulen. Und der Kanton Zürich muss dem Bund bis dahin sagen, wie er das machen will. Ein Art Konzept braucht es also trotzdem. Das weiss auch Regine Näppli.
Konzept ist ein weites Feld. Man kann einfach auch auflisten von dem, was man macht. Und das ist auch ein Konzept. Und wahrscheinlich werden wir das so dann müssen eingeben als unser Konzept. Eben die Darstellung kommt, wie soll ich sagen, rudimentärer daher, aber wir erfüllen damit die Voraussetzungen von der Bundesverfassung und vom Behindertengesetz.
Nebst dem Rumpfkonzept braucht es von der Bildungsdirektion sicher auch viel Informationsarbeit. Sie muss den Schulen im Kanton erklären, was denn jetzt gilt, wo das sonderpädagogische Konzept gescheitert ist. Viele Schulen haben ja mit dieser Integration schon angefangen. Da sind ein Haufen Fragen offen, die die Bildungsdirektion heute noch nicht beantwortet hat.
Das sonderpädagogische Konzept der Zürcher Bildungsdirektion ist also in der Vernehmlassung gescheitert. Dazu der Kommentar von Oliver Futter.
Zuerst einmal Gratulation an Regine Näppli. Gratulation dafür, dass sie erkannt hat, dass die Situation hoffnungslos ist, dass es keinen Sinn macht, den sonderpädagogischen Scherbenhaufen wieder zusammenzukleben. Eigentlich ist es ja von Anfang an klar gewesen. Die Grundidee, dass mehr Kinder mit Verhaltensstörungen, Lernstörungen und Behinderungen in normale Schulklassen gehen sollen, die Idee ist gut. Aber um sie umzusetzen, braucht es genug Leute, genug Geld, genug Zeit und so auch genug Rückhalt bei denen, die das am Schluss in den Gemeinden im Schulalltag durchziehen müssen. Das alles war nicht der Fall. Darum ist der Notstopp beim sonderpädagogischen Konzept der einzig richtige Schritt. Das gibt dem Kanton Zürich die Chance, die Integration, die das Volksschulgesetz ja vorschreibt, jetzt praxistauglich umzusetzen. Langsam und mit genug Spielraum. In dem Sinn ist der Notstopp auch ein Neustart. Und hoffentlich verschläft die Bildungsdirektion jetzt den Neustart nicht. Bleibt einfach noch eine grosse Frage. Wieso hat die Zürcher Bildungsdirektion überhaupt im vollen Ernst ein sonderpädagogisches Konzept ausschaffen können, wo von Anfang an klar war, so kann das nicht funktionieren.
Der Kommentar von Oliver Futter. Die Brandursache nach dem Grossbrand zu Richterswil ist geklärt. Das Feuer in einer ehemaligen Spinnerei ist wegen Schweissarbeiten ausgebrochen. Gestern Nachmittag sind in diesem Gebäude mehrere Männer mit Abbrucharbeiten beschäftigt und haben dabei mit einem Gerät gearbeitet, das Funken geworfen hat. Bei diesem Grossbrand sind zwei Feuerwehrmänner und ein Kind leicht verletzt worden. Der Sachschaden geht laut der Kantonspolizei Zürich in die Millionen. Der Mann, der die 12 Fenster vom Zürcher Grossmeister gestaltet hat, lebt nicht mehr. Der deutsche Künstler Sigmar Polke ist mit 69 an Krebs gestorben, hat sein Galerist mitteilt. Der Sigmar Polke hat als Maler, Grafik- und Fotokünstler gearbeitet und hat zu den erfolgreichsten und bekanntesten Künstlern der Nachkriegszeit gehört. Die Fenster im Zürcher Grossmeister sind letztes Jahr fertig geworden. Der Sigmar Polke hat 3 Jahre lang daran gearbeitet. Gegen Beamten vom Betreibungsamt Dietliken läuft ein Strafverfahren. Dem Betreibungsbeamten wird vorgeworfen, dass er über 100'000 Franken veruntreut hat. Wie er das genau gemacht hat, das hat der zuständige Staatsanwalt nicht sagen. Der Beamte ist am Mittwoch verhaftet und von der Polizei befragt worden und hat dabei zugegeben, dass er Geld unterschlagen hat. Mittlerweile ist er wieder frei. Bewaffneter Raubüberfall auf ein Lebensmittelgeschäft in Zürich am Buchheckplatz. Ein unbekannter Mann ist gestern Abend in den Laden rein, hat die Verkäuferin mit einer Waffe bedroht und Geld verlangt. Mit ein paar hundert Franken ist er auf ein Velo gestiegen und Richtung Innenstadt geflüchtet. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen. Bei einem Badeunfall in Embrach hat sich ein 11-jähriges Mädchen verletzt. Es ist gestern Abend in der Dorfbade vom Sprungturm gefallen und auf dem Rand vom Becken aufgeschlagen. Die Rega hat das Mädchen ins Spital müssen fliegen. Wie es zu diesem Sturz gekommen ist, weiss die Kantonspolizei Zürich noch nicht. Gerade in diesen Minuten feiert die Stadt Winterthur eine bedeutende Persönlichkeit. Der Mäzen und Kunstsammler Oskar Reinhardt, vor 125 Jahren ist er auf die Welt gekommen. So richtige Festlaune kommt aber nicht auf. Das Museum Oskar Reinhardt am Stadtgarten hat zu wenig Besucher. Ideen, um das zu ändern, gibt es zwar, aber es gibt auch einen jahrelangen Streit, der immer noch alles blockiert. Ein Streit zwischen dem Stiftungsrat vom Museum und einem Verein. Der Bericht von unserem Winterthur-Korrespondent Peter Fritsche.
Bis ganz ufe vor das Bundesverwaltungsgericht ist der Streit schon gegangen. Über die Bedeutung von Oskar Reinhardt sind sich zu Winterthur aber alle einig.
Der hat zwei grossartige Sammlungen uns hinterlassen. Die am Stadtgarten, wo auch die Stadt involviert ist, mit deutschen, österreichischen und schweizerischen Malerei. Und dann die Sammlung im Römerholz mit den Altomeistern und Impressionisten.
Sagt der Stadtpräsident Ernst Wohlwend, der auch den Stiftungsrat vom Museum leitet. Auch für den Peter Rüttimann, den Präsident vom Verein Freunde des Museums am Stadtgarten, war der Oskar Reinhardt eine wichtige Persönlichkeit gewesen.
Der Oskar Reinhardt hat das Bild der Kulturstadt Winterthur ganz wesentlich prägt.
Der Oskar Reinhardt ist im Jahr 1965 mit 80 gestorben. Gestritten wird heute über die Frage, was mit seinen Bildern im Museum am Stadtgarten passieren soll. Der Stiftungsrat und damit auch der Ernst Wohlwend würden gerne mehr Abwechslung reinbringen, mit Wechselausstellungen im ganzen Haus und nicht nur im dritten Stock, wie das heute der Fall ist.
Ich gehe davon aus, dass wenn der Oskar Reinhardt jetzt leben würde und müsste feststellen, dass es dreimal mehr Museen gibt als damals, dass all die Museen mit Wechselausstellungen arbeiten, dass er dann würde sagen, ich muss mit meinem Museum auch können mit Wechselausstellungen arbeiten.
Der Verein der Museumsfreunde hat das zuerst kategorisch abgelehnt und dabei auf die Stiftungsurkunde von Oskar Reinhardt verwiesen. Seit einem Jahr, seit Peter Rüttimann Präsident ist, tönt es allerdings nicht mehr ganz so absolut.
Wir wollen, dass das Museum Oskar Reinhardt das Zentrum der Winterthur Museumsmeile wird, mit einem Kaffee drin, den man gerne besucht, wo eine Geschichte erzählt von Winterthur Mäzenatentum und wo der Stiftungsbestand ein integrierender Bestandteil ist, wo man gerne zeigen kann, es sind wirklich tolle Bilder im Wert von Hunderten von Millionen Franken.
Wie viel Platz dann noch bleibt neben den Bildern aus der Sammlung und der Information über Oskar Reinhardt, darüber gehen die Meinungen zwischen dem Peter Rüttimann und dem Ernst Wohlwend aber auch heute noch auseinander. Der Ernst Wohlwend stellt im Moment sogar in Frage, ob der Verein von Peter Rüttimann überhaupt weiter am Museumskonzept mitdiskutieren soll. Juristisch gesehen sei der Verein eigentlich gar nicht zugelassen, sagt Ernst Wohlwend und verweist dabei auf ein Urteil vom Bundesverwaltungsgericht. Das Gericht hat eine Beschwerde von zwei Vereinsmitgliedern gegen die Wechselausstellungen im Museum am Stadtgarten abgewiesen. Der Verein will aber wegen dem nicht aufgeben, sondern weiter mitreden, sagt Peter Rüttimann.
Unser Weg ist jetzt nicht streiten. Das brauchen wir nicht. Wir wollen in Zukunft schauen.
In Zukunft schauen, das wollen auch der Stiftungsrat und sein Präsident, der Ernst Wohlwend. An einer Retrette wollen sie nächstens darüber reden, wie es weitergehen soll mit dem wertvollen Erbe von Oskar Reinhardt.
Der Bericht von Peter Fritsche. Die Melodie, dazu ein Cowboy, der auf seinem Ross in den Sonnenuntergang reitet, mit einer Zigarette im Mund. Und alle wissen, das kann nur eine Marlboro-Zigarette sein. Kaum aber jemand weiss, dass der Mann, der die weltberühmte Werbekampagne inszeniert und fotografiert hat, ein Zürcher ist. Jetzt kommen Hannes Schmid und seine Cowboy auf Winterthur in die Fotostiftung. «Never look back» heisst die Ausstellung «Schau nie zurück». Cordelia Fankhauser hat es trotzdem gemacht und mit dem Hannes Schmid auf eine einmalige Karriere zurückgeschaut.
An einer grossen Wand mit einem Dutzend Fernsehbildschirmen voller Cowboys taucht auf einem Bildschirm ein Mann auf, der erzählt.
Ja gut, das eine Mal hat es dann wunderbar geklappt.
Aber er erzählt, wie sie ein Feld mit Wasser aufgefüllt haben, damit es aussieht wie ein See, wie sie 100 Leute und 250 Ross in eine Wüste karren oder mit riesigen Maschinen Wind und Regen gemacht haben. Das alles um eine Zigarettenreklame zu fotografieren. Der Mann, der hier erzählt, ist Hannes Schmid. Seine Werbekampagne für Marlboro, die ist weltberühmt geworden. Er selber aber überhaupt nicht.
Ja, das ist ja richtig. Ich habe über 40 Jahre geschafft, meine Projekte gemacht. Mein Interesse war nicht, an die Öffentlichkeit zu treten.
Heute ist Hannes Schmid 64. Er wirkt klein zwischen seinen riesigen Cowboy-Fotos und er erzählt ausgesprochen freundlich und unkompliziert, wie alles angefangen hat. Als junger Bursch sind ihm und drei Kollegen die Schweiz zu eng geworden.
Wir waren Handwerker, ich war Elektriker, habe Beleuchtungstechnik studiert, ein Schreiner, ein Liftmonteur und ein Plättlilecker. Und wir haben gefunden, wir ziehen jetzt in die Welt und sind dann als Immigranten nach Südafrika ausgewandert. Und dort hat mein Abenteuer angefangen.
Hannes Schmid und seine Kollegen sind gereist, er hat fotografiert und ein Studium angefangen.
Und bin dann kurz in der Kunstschule, habe gemerkt, ah, das kann ich dort nicht lernen. Und der Kasten, der kleine Schwarz mit dem Glasklotz vorne, den habe ich auch verstanden als Techniker.
Jahrelang war er unterwegs gewesen mit dem kleinen schwarzen Kasten, einem Fotoapparat, in Afrika und in Asien und er hat überall intensive Kontakte geknüpft.
Und so bin ich ins Rock'n'Roll geplumpst, von einer Nacht auf die andere, hat mich eine Band aufgenommen, weil ich gefunden, das ist ein Verrückter, der hat mit Steinzeitmenschen gelebt und Kannibalen und Ratten und Mäuse gegessen. Und den nehmen wir jetzt mit und dann daraus sind 8 Jahre 250 Bands geworden.
Von ABBA bis ZAPPA hat Hannes Schmid alle fotografiert, bis ins Jahr 1984.
Ich habe immer, wenn ich dann gemerkt habe, es gibt nichts mehr für mich dort innen in diesem Gebiet, dann bin ich weitergegangen. Und von einem Tag auf den anderen habe ich meinen Bruch gemacht.
Von den Rock- und Popstars ist er zu den grossen Modezeitschriften wie Vogue oder Cosmopolitan. Und dann 1993 Cowboys, Marlboro Man. Jetzt hängen etwa 2 Dutzend von diesen Fotos in der Fotostiftung Zwinterthur. Es sind grosse, unglaublich präzise und stimmungsvolle Bilder. Und ganz hinten im Raum, fast ein bisschen versteckt, ein paar Ölbilder. Auf denen sieht man die gleichen Cowboy-Szenen wie auf den Fotos. Nur hat sie Hannes Schmid hier in endlos langer Arbeit fein angepinselt, weil er wieder mal etwas Neues ausprobieren wollte. Die Cowboys oder eben die Marlboro Man haben Hannes Schmid lange beschäftigt. Haben sie ihn auch reich gemacht?
Also ich habe 2 Kinder, ich bin verheiratet, ich habe eine Frau, die ist Künstlerin, wir leben in Guckhausen, wir können alles zahlen, was wir machen, aber ich tue zum Beispiel die Ölbilder, gebe ich noch nicht zum Verkauf frei, oder? Das wird zurückgehalten, meine Arbeiten werden zurückgehalten, ich will einen institutionellen Weg gehen und über Verkäufe können wir dann später mal reden.
«Never Look Back» heisst die kleine, schöne und informative Ausstellung. «Never Look Back» – «Schau nie zurück» ist das Motto vom Cowboy, der einsam durch die Prärie reitet. Und «Never Look Back» könnte das Motto von Hannes Schmid sein, der immer will etwas Neues machen und weitergehen.
Cordelia Fankhauser. «Never Look Back» – die Ausstellung mit dem Hannes Schmid seinen Marlboro-Romanen, die ist in Winterthur in der Fotostiftung und geht bis am 19. September.
Übrigens.
6 cm sind manchmal ziemlich viel. Zum Beispiel in der Gemeinde Kyburg. Die will, um die Haltestelle vom Dorfbus behindertengerecht auszubauen, auf dem Dorfplatz eine sogenannte Einstiegskante von 16 cm Höhe erstellen. Das ist aber gar nicht so einfach. Der Kanton findet nämlich, so eine hohe Einstiegskante passe nicht ins Ortsbild von Kyburg. Allerdings ist der Niveauunterschied bei der Bushaltestelle heute schon 10 cm hoch. Es geht also bloß um eine kleine Erhöhung von ganzen 6 cm. Der Kanton bleibt aber hart und blockiert so die Sanierung vom Kyburger Dorfplatz. Vielleicht hat die kantonale Sturheit aber ganz einen anderen Grund. Vielleicht geht es ja nicht ums Ortsbild, das wegen diesen 6 cm empfindlich gestört wird. Nein, vielleicht will der Kanton ganz einfach, dass weniger Leute so einen behindertengerechten Busseinstieg überhaupt brauchen. Weil Stolper und damit Verletzungsgefahr bei so einer Kante natürlich auch viel höher ist.
Braucht es mehr Krippenplätze im Kanton Zürich, braucht das Landesmuseum seinen Erweiterungsbau. Die Stimmberechtigten im Kanton und in der Stadt Zürich entscheiden am Sonntag und wir informieren. Ab Mittag um 12 Uhr, alle halbe Stunde mit aktuellen Resultaten und ersten Reaktionen. Um 17:30 Uhr abends die ausführliche Zusammenfassung. Die Abstimmung Sonntag im Regionalschall Zürich Schaffhausen ab 12 Uhr auf DRS 1.
Zeit, das ist in 13 Minuten 6. Frauen auf dem Strassenstrich, die von Zuhältern ausgebeutet werden. Das ist auch in der Stadt Zürich traurige Realität. Gerade diese Woche hat die Stadtpolizei an der Langstrasse eine Grossrazzia gegen Frauenhändler durchgeführt. Was aktuell für Schlagzeilen sorgt, ist für die Zürcher Fachstelle für Frauenhandel seit 25 Jahren ein Thema. Im letzten Jahr hat die Fachstelle weit über 100 Frauen, die Opfer von Frauenhändlern geworden sind, beraten und begleitet. Sabine Meyer hat mit einer Beraterin von dieser Fachstelle über ihre Arbeit geredet.
Hoffnung, Abhängigkeit, Zwang. Der Mechanismus vom Frauenhandel funktioniert eigentlich überall gleich. Egal, ob die Frauen zu Brasilien, zu Thailand oder zu Ungarn leben.
Das Anwerben passiert eigentlich so, dass man eine bessere Zukunft verspricht. Man verspricht ihnen eigentlich gute Verdienstmöglichkeiten. Sehr häufig ist auch eine Strategie, dass man die Frau verliebt macht. Ich denke, die Täterschaft hat ein unheimliches Sensorium, eigentlich so Frauen aufzuspüren, dass sie merken, die ist die Frau und zu dem Zeitpunkt ist sie ausbeutbar.
Die Männer, die mit Frauen handeln, sind meistens nicht böse Unbekannte, sondern Verwandte oder Bekannte.
Ja, ich glaube, da gibt es irgendeinen Kollegen in der Disco, der das gehört hat und er kennt dann Leute, die irgendwie mit Zuhälterei zu tun haben und dann wird man vermitteln. Aber ich würde das nicht alles als eine grosse mafiöse Struktur anschauen, sondern man vermittelt zu Kollegen, die halt irgendwie in diesem Gewerbe arbeiten, sozusagen.
Harmlos fängt es also vielleicht an, die Realität nachher nach der Verschleppung in die Schweiz auf dem Strassenstrich zu Zürich ist alles andere als harmlos. Unter allen Bedingungen müssen die Frauen anschaffen, können meistens kein Wort Deutsch, haben kein Geld, werden geschlagen und misshandelt.
Und es ist natürlich oft so, dass Täterschaft hat, ist auch eine Strategie, die Frau süchtig zu machen. Also ich habe eine Klientin, die ist von der Täterschaft gezielt süchtig gemacht worden. Und wo sie dann mal süchtig war, ist es eigentlich dann darum gegangen. Das war dann eine Sanktionierung, dass man die Drogen vorenthalten hat.
Früher oder später greift die Polizei so eine Frau auf oder sie landet aus x Grund, sei es Schwangerschaft oder Krankheit, im Spital. Und da dann kommt die Fachstelle Frauenhandel ins Spiel. In 184 Fällen von Frauenhandel hat sie im letzten Jahr interveniert. Und was so technisch tönt, läuft ganz menschlich und nahe ab. Bei den einen gibt es ein einmaliges Beratungsgespräch, andere werden jahrelang begleitet. Da geht es ganz konkret um die Organisation von einem sicheren Alltag, eine Begleitung zum Arzt, die Suche nach einem Bett oder ganz einfach einkaufen. Mit dem Endziel,
dass sie wieder selber die Fähigkeit zurückerlangt, Entscheidungen für sich zu treffen, muss ich eigentlich vorstellen, dass die Frauen ja sehr lange fremdbestimmt waren. Kein Mensch hat sich gefragt, was sie wollen oder ob sie noch überhaupt Bedürfnisse haben. Sie sind eigentlich manipuliert worden zum Zweck der Täterschaft. Und ich glaube, der Fokus in der Beratung ist für mich eigentlich, dass sie wieder Regie über ihr Leben erlangen können.
Und natürlich stellt sich auch sehr schnell die Frage, ob die Frau parat ist, auszuzeigen, ihren Zuhälter anzuzeigen. Nur so kommt sie, wenn sie illegal da ist, eine Kurzaufenthaltsbewilligung über und kann ein Härtefallgesuch einreichen. Und hat so Anrecht auf Sozialhilfe, ist also auch finanziell nicht mehr von der Prostitution abhängig. Und nur so kann die Polizei etwas gegen so Zuhälter und Menschenhändler unternehmen. Trotzdem, Aussagen oder nicht, ist für viele Frauen eine unglaublich schwierige Entscheidung. Die Angst, dass ihnen oder auch ihrer Familie zu Hause etwas passiert, ist gross. Die Erfahrung mit der Polizei ihrer Heimat meistens schlecht. Die Fachstelle wirkt da wie ein Vertrauensgarant zwischen Opfer und Polizei.
Ich meine, die Polizei hat ihre Rolle und wir von der Opferberatung haben unsere Rolle. Aber eine Klientin merkt das ganz schnell, was da für eine Beziehung ist zwischen der Opferberatung und der Polizei. Und wenn da auch wie eine Art zwischen diesen Leuten Vertrauen herrscht, dann gibt es so wie eine Art ein Netz, wo sie weiss, ich bin da gut aufgehoben.
Früher hat die Polizei die Frauen einfach möglichst schnell wieder aus der Schweiz ausschaffen. Heute sehen wir die Frauen als Opfer, die Schutz brauchen. Und so sagen sie als Fachstelle auch eng involviert, wenn es um Aktionen geht, wie am letzten Dienstag, wo die Stadtpolizei eine grosse Razzia gemacht hat an der Langstrasse. Für die Frauen im Moment vielleicht eine schlimme Situation, am Schluss aber eine Erlösung.
Ich habe Klientinnen gefragt, Klientinnen, die von der Polizei gezielt rausgeholt worden sind, die dann eine Kooperation aufgebaut haben mit der Polizei, die sich eigentlich schützen lassen. Habe ich manchmal die Frage gestellt, sag mal, wie ist das für dich gewesen, wo die gekommen sind? Und die haben mir also alle durchs Band bestätigt, dass sie gottenfroh gewesen sind. Sie haben einfach keine Ahnung mehr gehabt, wie es allein aus dieser Situation rausgekommen wird.
Unterstützen tut die Fachstelle Frauenhandel vor allem Frauen zwischen 18 und 30. Kommen tun sie aus allen Ecken der Welt, Asien, Südamerika und seit 2 Jahren vor allem auch aus Osteuropa. Wer Unterstützung will, muss 2 Bedingungen erfüllen.
Also eine Bedingung ist ganz klar, ich meine, es geht ja um ihre Sicherheit. Sie müssen zum Milieu, also zum Täter oder Täterkreis, sicher den Kontakt abbrechen. Weil es gibt nicht einen Schutz, keinen Stabilisierungsprozess, solange sie Täter verlinkt sind. Das geht irgendwie nicht. Und eine andere Bedingung ist, sie hat jetzt mehr finanziellen Charakter. Sie dürfen natürlich nicht weiterarbeiten und werden von uns unterstützt. Also das geht irgendwie auch nicht. Und die Entscheidung müssen sie dann einfach treffen.
Nicht alle Frauen sind gerade sofort zu dem Schritt bereit und brauchen darum 2-3 Mal, bis der Ausstieg schafft. Ein kleiner Teil schafft es nie. Die aus dieser Zwangssituation aber ausbrechen können, die sagen über ihre Erfahrung mit der Fachstelle Frauenhandel.
Dass für sie das ein Ort geworden ist, wo man ihre Geschichte ernst genommen hat, wo sie die Wahl hatten. Und ich glaube, zum Ohnmacht reduzieren und Opfer zu werden, hat immer mit Ohnmacht zu tun. Ohnmacht wird dann reduziert, wenn man Entscheidungsfreiheit hat. Und ich denke, das bekommen sie dann, das schätzen sie auch.
Seit 25 Jahren gibt es die Fachstelle. Das Konzept von Beratung und Begleitung hat sich in diesen Jahren bewährt. Neu wird die Fachstelle den Herbst eine Schutzwohnung auftun. Die erste Schutzwohnung für Opfer von Menschenhandel in der Schweiz.
Der Bericht von der Sabine Meyer. Die Fachstelle für Frauenhandel feiert das 25-Jahr-Jubiläum mit einem Fest. Heute Abend ab 6:30 auf dem Zürcher Kasernenareal. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu der Fußball-WM auf Südafrika. Da ist das Eröffnungsspiel jetzt dann gerade fertig. Es läuft die Nachspielzeit. Und es sieht nach einem Unentschieden aus. Zwischen dem Gastgeber Südafrika und Mexiko steht es 1:1. Die spielen noch etwa 1 Minute.
Regional diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit diesen Themen. Die Schutti-Bildli mal ganz anders. Luzerner Künstler haben mit ihrem alternativen Panini-Album zur Fußball-WM einen Hit gelandet. Das traurige Schicksal von Tantor. Eine Geschichte, die den Knieelefant Sabu von künftigen Fluchtversuchen dürfte abhalten. Vom Furka-Virus angesteckt. Nostalgische Eisenbahnfans aus der ganzen Schweiz lassen die Bergstrecke mit der Dampfbahn wieder aufleben. Und eine umstrittene Videoüberwachung. In Basel gibt sie zu reden, nicht weil man filmt, sondern weil man nicht filmt. Morgen Mittag nach den 12 Nachrichten hier auf DRS1. Regional diagonal.
So heiss wie heute wird es am Wochenende nicht mehr ganz. Das sind die Wetteraussichten von SF Meteo mit Christine Jutz.
Heute am Abend bleibt es noch trocken. In der Nacht kann es aber stellenweise ein bisschen nass werden, vor allem Richtung Schaffhausen. Die Temperaturen sinken auf rund 16 Grad. Am Samstag ist es dann das erste Mal bewölkt und stellenweise auch nass. Dann tut es aber schon wieder auf und es wird sonniger. Im Zürcher Oberland kann es auch am Nachmittag noch mal ein paar Regentröpfe geben, sonst bleibt es an den meisten Orten dann trocken. Temperaturen steigen morgen auf dem Bachtel auf 17 Grad. Zivil gibt es 22 Grad. Auch zu Uster, Schaffhausen und Zürich liegen die Höchstwerte bei 22 Grad. Am Sonntag scheint dann die Sonne ein bisschen weniger oft und es kann schon am Morgen die ersten Platzregen und Gewitter geben. Der Tag durch bleibt es dann gewitterig, ab und zu scheint aber auch die Sonne bei 23 Grad.
Und vor mich der Zeit nochmal die Meldungen in der Übersicht. Kinder, die behindert oder verhaltensauffällig sind, hätten im Kanton Zürich in normale Schulklassen sollen integriert werden. So hat es die Bildungsdirektion wollen. Ihr Konzept ist aber von allen Seiten so verrupft worden, dass die Bildungsdirektorin Regina Eppli jetzt Notbremse gezogen und das Konzept beerdigt hat. Lehrer und Gemeinden haben vor allem kritisiert, dass die Schulen zu wenig Mittel und Personal haben, um die Kinder zu integrieren. Die Brandursache nach dem Grossbrand in Richterswil ist geklärt. Das Feuer in einer alten Spinnerei ist wegen Schweissarbeiten ausgebrochen. Gestern Nachmittag sind in dem Gebäude mehrere Männer mit Abbrucharbeiten beschäftigt gewesen. Dabei haben sie mit einem Gerät hantiert, das Funken geworfen hat. Gegen Beamten vom Betreibungsamt Dietlicken läuft ein Strafverfahren. Dem Betreibungsbeamten wird vorgeworfen, dass er über 100'000 Franken veruntreut hat. Er ist vorübergehend verhaftet worden. Bei der Befragung durch die Polizei hat der Beamte zugegeben, dass er Geld unterschlagen hat. Das war das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen vom Freitag. Verantwortlich für die Sendungen war Hans-Peter Künzi. Mein Name ist Vero Derogisch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.